Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen zum D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst. Ich sitze hier zusammen mit der Uta Maria Santop. Hallöchen.
Hallöchen.
Schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und du bist Multiplikatorin für Gewaltschutz.
Genau, das ist der komplizierte Titel für meine Tätigkeit und meinen 6 Kollegen in Deutschland.
Was ist denn D-Book?
Ja, D-Book, das heißt übersetzt dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in den Flüchtlingsunterkünften. Das ist ein Projekt vom Bundesfamilienministerium und das ist die Abkürzung D-Book, weil das sonst so lang ist und das ist halt griffig.
Ist aber ein gutes Wort beim Scrabble wahrscheinlich. Genau. Wie sieht denn so ein Alltag aus von so einer Multiplikatorin? Also, was ist das Erste, woran du denkst, nachdem du aufgestanden bist und denkst, Mensch, heute ist Arbeit?
Ja, heute ist Arbeit und das heißt, ich fahre in die Einrichtung. Also, meine persönliche Arbeit besteht darin, dass ich die Einrichtung berate zum Thema Gewaltschutz. Das heißt, ich fahre in die Häuser, schaue mir die Gänge an, schaue mir die Zimmer an, spreche mit den Betreibern oder der Heimleitung. Und das nennt sich Risikoanalyse. Da gibt es dann auch eine Auswertung und wir gucken, was kann man in den Häusern besser machen oder was läuft auch richtig gut. Manchmal haben die Einrichtungen eben auch so ein paar Fragen und wissen nicht so richtig, wie sie da zu dem Problem eine Lösung finden können. Und dann habe ich auch schon andere Häuser gesehen und man kann das ganz gut vernetzen. Kann dann auch sagen, also ich habe das und das gesehen, das läuft ganz gut, wollt ihr das mal ausprobieren? Und in der Regel sind die Häuser auch sehr, sehr dankbar dafür, weil zwischen den Unterkünften gibt es sehr wenig Vernetzung, was ganz schade ist. Und da wäre natürlich so ein Podcast auch eine super Möglichkeit, ein paar Informationen hier zu installieren, was sich die Häuser nehmen können und sagen können, ja genau, das brauchen wir oder das wollten wir schon immer mal wissen. Oder auch, wenn man sagt, ihr macht das richtig gut, eine gewisse Motivation zu geben für die Häuser. Und wenn ich morgens aufstehe, dann freue ich mich eigentlich immer auf die Fahrt zu den Häusern, weil ich auch da sehr, sehr gerne willkommen geheißen werde. Dann gibt's auch einen Kaffee natürlich, aber wir gehen dann durch die Häuser und das ist eine schöne Vertrauenssache eigentlich, dass man zusammen die Sachen bespricht. Und was ich natürlich nicht so schön finde, ist, wenn Häuser nicht alles zeigen, wenn es da so Ecken gibt, wo man dann Bogen drum macht, wo man nicht ehrlich ist. Aber für die Arbeit an sich ist es für beide Seiten eine gute Erfahrung. Auch, dass ich anderen Häusern eine Erfahrung mitgeben kann, was ich in einem Haus gesehen habe, kann ich auch teilen. Schlechte Beispiele sollte man natürlich nicht mit Namen sagen. Da gibt es auch immer Datenschutz und einen gewissen Anspruch von Vertraulichkeit. Das ist ja klar. Aber generell freue ich mich immer sehr auf die Häuser und das ist auch das, was ich morgens denke. Natürlich fahre ich nicht an allen Tagen, aber also 2-3 Tage die Woche bin ich eigentlich auch unterwegs.
Du fährst gerne, wohin geht's denn meistens?
Ja, mein Einsatzgebiet sind ja 3 Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das bedeutet dann schon, mal so Strecken zu haben von 300 Kilometern. Und das mache ich dann auch an einem Tag in der Regel, also früh ist los, dann 3 Stunden vielleicht fahren, dann den Termin und dann auch wieder nach Hause. Also ich mache ja auch Schulung für die Häuser, für die Mitarbeiter, für die Leitung dort. Die gehen dann auch so 4-6 Stunden, sodass das dann schon sehr lange Tage sind. 10-12 Stunden können das schon mal sein, wenn das große Strecken sind. Ne? Manchmal fahre ich ja auch nur nach Leipzig, aber ja, das sind halt so diese engen Beziehungen, die man in dieser Beratung pflegen kann. Und das finde ich sehr authentisch.
Okay, spielen wir mal so einen Tag durch. Also, du stehst auf, denkst an deine Arbeit. Wir haben vorhin schon gesprochen, dann gibt's Müsli. Was passiert dann?
Ja, dann packe ich meine Tasche und dann gehe ich zum Auto, gebe die Route ein und fahre los.
Und dann bist du angekommen und du sagst, du berätst die Einrichtung. Was genau sagst du denen? Also du guckst dir alles an. Was könnte in so einem Bericht stehen oder was sind die Tipps, die du dann den entsprechenden Einrichtungen weitergibst?
Das kommt so ein bisschen drauf an, ob das jetzt eine Unterbringung ist für alleinreisende Männer oder ob es dort Familien gibt mit Kindern. Das sind unterschiedliche Ausrichtungen. Haben wir jetzt zum Beispiel Objekte nur mit Männern, also ich sag mal ausschließlich Männer, nur klingt ja doof, dann sind da ganz andere Problemlagen. Dann brauchen wir ganz viele Beschäftigungsangebote, zum Beispiel eine Werkstatt oder ein Außengelände für Fußball oder eine Raucherecke zum Beispiel. Natürlich braucht man auch WLAN, das ist ganz wichtig. Haben die Häuser zum Beispiel kein WLAN, hat das Haus in der Regel auch ein Problem. Einfach, weil die Leute keine Teilhabe haben, die können sich weniger beschäftigen. Und das sind dann schon Sachen, die wir besprechen müssen, wenn es in Objekten zum Beispiel nur auf einer Häuserseite WLAN gibt. Und niemand von den Bewohnern möchte auf der anderen Seite ein Zimmer haben. Das ist ganz klar. Also
ist das schon so ein Konfliktherd tatsächlich? WLAN?
Also doch, weil die Menschen möchten ja auch vielleicht mit ihrer Familie telefonieren oder müssen gucken, wann fährt der Bus, wie sind die Sprechzeiten in der Behörde, schicken sich auch mal Dokumente hin und her. Hat man kein WLAN, kann man an solchen Sachen, an Informationen auch nicht teilnehmen. Und viele Programme, zum Beispiel Dolmetschprogramme, laufen ja auch über eine Online-Geschichte. Ein Translator oder so, hat ja, also die Leute kommen nicht mit dem Wörterbuch. Und da wird ganz viel auch gegoogelt oder so. Hat man das nicht, hat man da auch keine Schnittstelle zum anderen. Die Kommunikation ist eingeschränkt, Informationen fehlen. Das ist ein Problem.
Also könnte man sagen, mehr Digitalisierung bedeutet auch mehr Teilhabe.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn es dann zum Beispiel Einrichtungen gibt, wo Familien und Kinder wohnen, ist dann auch wieder mehr so ein Spielplatz ein Thema, ein Kinderzimmer oder ob jetzt eine Hebamme eine Sprechstunde in der Unterkunft anbieten kann oder Kinderbetreuung, ist das in der Nähe oder muss die Familie eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren und eine halbe Stunde warten, weil sie noch umsteigen müssen. Das sind dann ganz andere Fragen, die man in so einer Unterkunft hat. WLAN ist da auch wichtig, aber nicht so im Vordergrund wie diese anderen Sachen, die man erfüllen sollte, damit auch die Kinder gefördert werden, dass die Kinder auch zur Schule kommen, dass es da auch einen Übergang gibt. Und der Plan ist natürlich auch, dass die Familien aus der Unterkunft rausgehen, irgendwann in eine Wohnung, dass sie auch in dieser Phase gut lernen, diese ganzen Arbeitsabläufe und Alltagsstrukturen zu bewältigen, dass man sie dazu befähigt. Da müssen natürlich auch die Betreuer vor Ort auf diese Bedürfnisse eingehen und da auch gewisse Sachen vernetzen, auch Ehrenamtliche vielleicht anbinden für Patenschaften und so. Das sind dann schon Fragen, die man besprechen muss. Gibt es auch in der Nähe zum Beispiel ein Jugendamt? Gibt es Erfahrung mit insoweit erfahrenen Fachkräften? Natürlich muss da auch ein Betreuer wissen, wann fängt eine Kindswohlgefährdung an. In Objekten mit ausschließlich alleinreisenden Männern ist Kindswohlgefährdung natürlich nicht so das Thema, ne?
Was für zwischenmenschliche Konflikte sind quasi präsent, wenn du durch die Einrichtung gehst? Also siehst du das oder ist das eher, was die Leute dir erzählen quasi?
Also ich sehe solche Konflikte selber und ich höre das auch. Ich habe ja auch eine Weile in der Flüchtlingssozialarbeit gearbeitet. Mir ist das schon auch ganz klar, was dort an Konflikten passieren kann. Und sagen wir mal, wir haben eine Unterkunft mit 300 alleinreisenden Männern, die dort wohnen mit einer schlechten Bleibeperspektive, die eigentlich auch in Deutschland nicht bleiben sollen, die zurück müssen sollen, warum auch immer, wo auch vielleicht die Mittel sanktioniert sind, also die finanzielle Ausstattung dann runtergefahren wird von den Behörden. Natürlich sind dann auch die Bewohner verärgert, wenn sie dann Gutscheine bekommen und kein Bargeld. Das ist immer schwierig, auch wenn die Leute bei schlechtem Wetter nicht raus können oder auch unter Corona in Quarantäne sind und das Haus dann auch kein WLAN hat. Das wäre so ein Zeitbezug, was schwierig ist.
Auch also wenn man kann schon sagen, eine Art Isolation zu anderen Sozialkontakten ist schon zum einen vielleicht zu viel Kontakt, ne? Wenn du sagst, innerhalb der Quarantäne, das ist vielleicht schwierig, aber auch das andere, zu wenig Kontakt. Letzten Endes.
Naja, sie haben natürlich auch eine Netzwerkanbindung nach außen. Die Menschen haben ja auch vielleicht einen Kumpel in einer anderen Unterkunft oder die Schwester von dem Mann wohnt da und da. Also es gibt auch schon Netzwerke in der eigenen Community, aber auch Ehrenamtliche, wo sie vielleicht rausgehen, auch Anbindung an Regelangebote. Aber haben wir jetzt zum Beispiel kein Internet, haben wir, die Leute können nicht raus, weil jetzt ist eben Quarantäne angesagt, dann ist das eine Einschränkung. Aber das heißt nicht, dass es bei allen Menschen so ist. Es gibt auch Menschen, die kommen damit sehr gut zurecht, mit dieser eingeschränkten Lebensweise, sagen wir mal kleine Zimmer oder auch jetzt keine Anbindung an ja, Freizeitaktivitäten, Freizeitparks spielen nicht so eine große Rolle, aber Einkaufen zum Beispiel oder so, das findet ja jetzt so ein bisschen gedrosselt statt. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Generell ist es auch so, bekommen die Leute Taschengeld, ist es an dem Tag eine gereizte Stimmung. Sind ja Feste wie Ramadan, ist es eine gereizte Stimmung. Es gibt immer so Triggermomente, die sind schwierig, auch wenn in großen Erstaufnahmeeinrichtungen die Transferlisten ausgehangen werden und dann ist ein ganz großes Gedrängel vor der Tafel, wer darf umziehen, wer darf nicht umziehen. Da gibt's halt Geschubse, da wird dann rumgemosert, warum darf der, warum ich nicht. Und das ist natürlich ein Sprachenkauderwelsch, da müssen Betreuer auch an dem Tag sehr wachsam sein und gut deeskalierend einwirken auf die Truppe. Das kann dann ganz schnell mal in die falsche Richtung gehen. Das ist sehr, sehr anstrengend, wenn man dann auch befürchten muss, dass heute wieder was passiert, ne? Also ich sag mal, in der Erstaufnahmeeinrichtung wird jede Woche Taschengeld ausgezahlt für alle Bewohner. Das ist dann schon reges Gedrängel und Geschubse. Und ja, die Leute sind dort sehr angespannt, die das Geld bekommen und auch die auszahlen. Die Behörde sitzt dort, zahlt aus, Wachschutzleute sind beschäftigt, die Sozialarbeiter sind beschäftigt, die Leute ruhig zu halten. Manchmal versucht man das, wie beim Flughafen, in solchen Reihen- und Schlängellinien so ein bisschen zu sortieren. Aber wenn von hinten geschubst wird, naja, und einer ist unzufrieden und sagt, das unterschreibe ich nicht, ich will mehr Geld, warum kriegt der mehr? Dann hat man dann auch eine Solidarisierung von Gruppen. Das ist schwierig, ja.
Wie viele Sprachen hörst du denn dann?
Tja, was hört man? Arabisch ist sehr viel, auch aus Pakistan die Sprachen, Dari, Farsi, aus dem Iran die Sprachen. Russisch ist ganz viel, Georgisch. Das sind halt so die Communities, die so sehr stark vertreten sind. Also Einzelfälle sind dann vielleicht auch aus, weiß nicht, Vietnam oder Myanmar. Auch Spanisch ist jetzt ganz viel, weil die Menschen aus Venezuela kommen. Ja, das wären so die Hauptsprachen eigentlich.
Gibt es für jede Sprache auch einen Dolmetscher? Oder wie seid ihr da angebunden über einen Gemeindedolmetscherdienst?
Also Gemeindedolmetscherdienst würde greifen, wenn die Leute jetzt kommunal untergebracht sind, was in den Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das ist dann nicht mehr die Landesaufnahmeeinrichtung, sondern wenn die Leute dann in die Kommunen verteilt werden. Und diesen Dolmetscher gibt es nur auf Prüfung vom Amt für Gesundheitsfragen. Also hat man jetzt eine Operation oder hat man jetzt eine Herzinsuffizienz oder Diabetes oder hat eine Mutter eine Vorsorgeuntersuchung mit dem Kind, dann gibt's einen Dolmetscher gestellt vom Amt auf Antrag. Ne? Die können auch sagen, nee, oder es ist gerade keiner verfügbar. Das ist sehr knapp. Also man bemüht sich da auch, die Ressourcen etwas zu schonen oder auch, dass die Leute selber Kurse besuchen und sich vielleicht mit einem Kumpel behelfen, der dann mal übersetzt, der vielleicht besser Deutsch spricht oder so. Das ist nicht vorrangig so vorgesehen, dass es immer einen Dolmetscher gibt für alle Aktionen, die jetzt ein Flüchtling unterwegs macht.
Das stelle ich mir aber ganz schön schwierig vor, gerade wenn es Keilereien gibt.
Das ist auch schwierig, aber aus diesem Grund haben ganz viele Häuser auch ihr Betreuerpersonal mit Menschen bestellt, die auch Migrationshintergrund haben. Im Wachschutz gibt es das auch hin und wieder mal, dass dort Leute so einen anderen kulturellen Hintergrund haben und dann dort arbeiten und dann auch ganz gut, sagen wir auch mal, Kultur dolmetschen, ne? Die auch sagen, ja, bei uns läuft das so und ich verstehe aber, warum der so tickt. Das ist halt auch manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum jemand von den Flüchtlingen so oder so reagiert. Man versteht das nicht immer gleich und da ist es ganz gut, wenn man da auch im Team Leute hat, die das verstehen und auch vielleicht aus dem Land kommen.
Du siehst jetzt diese verschiedenen Konflikte. Setzt ihr euch danach nochmal zusammen oder passiert das eher so zwischen Tür und Angel, weil die Zeit natürlich drängt wahrscheinlich? Ich meine, 3 Stunden fort hin, 3 Stunden zurück und dazwischen bei einem 8-Stunden-Tag sind es vielleicht nur 2 oder du machst Überstunden und es sind dann 10, dann sind es 4, aber das ist halt schwierig. Oder fährst du dann zurück, bearbeitest das und dann geht das alles über Telefonate oder ist das alles so ein bisschen verzahnt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie jetzt auch die Leute, die mich eingeladen haben, die mich sehen wollen, Zeit haben, wie auch, also ich selber plane für den Tag schon 10 bis 12 Stunden ein, wenn das eine lange Anfahrt ist. Also sagen wir mal, ich bin dann um 9 da und wir machen die Sichtung 2 Stunden oder auch 3 Stunden und danach könnte man das gleich besprechen. Wenn die dann keine Zeit haben, dann mache ich das im Nachgang, schriftlich oder per Telefon, so wie wir das ausmachen. Aber es ist immer schöner, man macht es dort gleich vor Ort und vernetzt vielleicht auch mit dem einen oder anderen Angebot schon, weil es vielleicht eine konkrete Frage gibt. Und es gibt natürlich Best Practice, was man sofort an Ort und Stelle geben sollte, wie zum Beispiel ein Anbieter, der Hotspots dort einbaut. Das kann man gleich vor Ort machen, Namen sagen und dann kümmern die sich und rufen den dann vielleicht sogar an oder sagen, ja, wir fahren das Datenvolumen jetzt ein bisschen hoch, was ja generell auch in Krisenzeiten sinnvoll ist, wenn man das macht. Und dann gibt es wieder Sachen, die kann man dann auch zu Hause nachbearbeiten, weil ich vielleicht an dem Tag noch einen plötzlichen Anruf bekomme zum Thema Gewalt in irgendeiner Familie. Und dann muss ich auch ganz spontan sein und sagen, okay, ich muss das jetzt hier abbrechen. Wir machen das dann ein andermal weiter. Aber generell ist vor Ort immer die beste Sache, natürlich, weil man dann gleich nachjustieren kann und auch auf Fragen nochmal eingehen kann. Und die Empfehlungen, die ich an dem Tag gebe, das mache ich eigentlich auch immer schriftlich, dass die Leute auch nochmal gucken können, was hat sie denn gesagt oder was wäre nochmal gut, nicht das, was durch die Lappen geht oder so.
Du bist in 3 Bundesländern unterwegs. Wie viele Einrichtungen sind das insgesamt?
Ja, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also in Thüringen ungefähr gibt es 130 Einrichtungen, plus minus. Ne? Das kommt auch mal ein bisschen auf die Laufzeit an. Manchmal wird auch was zusammengelegt. Nur allein in Leipzig gibt es um die 30 Einrichtungen. Also ich kann es nicht sagen. Ich schätze mal vielleicht 220 Häuser, vielleicht auch mehr. So wäre so mein Gefühl. Also ich denke, Sachsen-Anhalt hat vielleicht 60, aber bin mir nicht sicher. Also keine aktuellen Zahlen.
Hast du in allen einen Kaffee getrunken?
In denen ich war? Ja.
Aber du warst noch nicht in allen.
Nein, in allen war ich nicht und das werde ich bestimmt auch nicht schaffen. Aber also ich weiß schon, es gibt Häuser, da schmeckt der Kaffee besonders gut. Ja.
Wir nennen keinen Namen.
Nein.
Du bist viel in den Einrichtungen unterwegs. Bist du auch in den Einrichtungen unterwegs, die quasi da auch ein bisschen darauf angewiesen sind? Zum Beispiel Schulen oder Jugendhäuser vielleicht, jetzt um in diese Richtung zu gehen. Oder zu weiteren, ich nenne es jetzt mal Freizeiteinrichtungen quasi, wo die Flüchtlinge zwar quasi mit hin können. Also stehst du mit denen auch in Kontakt?
Also mehr nachrangig, also hauptrangig eigentlich mit den Einrichtungen, weil so ist auch mein Projekt ausgerichtet, dass ich nur für die Flüchtlingsunterkünfte zuständig bin. Also ich bin auch nicht zuständig für dezentrale Unterbringung. Also wenn jetzt die Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine Wohnung gehen zum Beispiel, dann wäre ich kein Ansprechpartner mehr. Also wenn jetzt auch eine Heimleitung sagt, wir kennen den Bewohner schon sehr lange und wir haben die und die Angebote, dann habe ich das natürlich auch auf dem Schirm und vermittle das dann auch an eine Einrichtung, die vielleicht auch in der Region liegt und sage, okay, also Freizeitangebote, da gibt's vielleicht das und das Angebot, auch zum Beispiel auch innerhalb meines Trägers bietet der Malteser Hilfsdienst in den anderen Bundesländern auch Angebote für die Geflüchteten an. Na, zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse oder Fahrradkurse für Frauen. Und das würde ich dann auch immer in den Einrichtungen vorschlagen. Das kann man ja auch nutzen. Solche Angebote sind ja auch toll. Und dann sagen die, ja, nee, wir haben schon vom DRK ein Angebot oder wir haben das und das. Also man erzählt mir dann auch, was sie nutzen an Angeboten. Und das ist ja auch gut so, dass die Angebote bekannt sind und dass man das auch erweitern kann. Gehe ich dann in andere Einrichtungen, nehme ich auch wieder die Angebote von dem Haus mit und sage denen das dort auch. Also in den Häusern selber, Jugendhäuser oder was es auch immer noch an Freizeitangeboten gibt, bin ich nicht vor Ort. Wo ich dann noch vor Ort bin, zum Beispiel, sind diese Frauenhäuser zum Beispiel, Täterarbeitsangebote oder Kriseninterventionsstellen, weil die brauchen dann auch die Häuser wieder als Information, wenn sie jetzt Fragen haben zum Thema Kindeswohl, häusliche Gewalt, wenn eine Frau jetzt aus der Unterkunft raus muss oder so. Also diese Netzwerkpartner, die kenne ich auch und die kennen mich auch und das kann man dann ganz gut vernetzen. So alles andere, was jetzt Ehrenamtliche angeht, Freizeitangebote, das weiß ich nur mal punktuell. Und das kann ich dann auch mitnehmen, aber da bin ich auch gar nicht so vor Ort jetzt.
Aber du könntest schon von dir sagen, du bist so ein bisschen der Vernetzer zwischen den ganzen Sachen.
Ja.
Okay. Jetzt ist dein Arbeitstag fertig. Du bist unterwegs nach Hause, geht's dann nochmal ins Büro oder geht's dann nach Hause, Füße hoch und Feierabend?
Ja, geht dann nach Hause, Füße hoch. Also in der Regel nur den Wagen dann abstellen in der Dienststelle und dann nach Hause und dann die Tasche packen für den nächsten Tag und dann ist nichts mehr wichtig, außer ich selber.
Wie kriegst du deinen Kopf dann frei?
Schon beim Autofahren eigentlich. Also ein bisschen Musik an und dann kracht's im Auto ein bisschen. Und dann bin ich eigentlich schon ganz entspannt, wenn ich nach Hause komme.
Gibt es so einige Situationen, die dir echt im Kopf geblieben sind, wo auch 3 Stunden Autofahrt nicht ausgereicht haben, um die zu verarbeiten?
Eigentlich nicht. Also ich hatte natürlich auch Überfälle von Geflüchteten auf mich selber oder habe das gesehen, war dabei oder so. Aber es ist eigentlich, in dem Moment sehe ich das, wir sprechen darüber und dann ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, wenn man das dann nicht verträgt, ist das nicht der richtige Job. Ja, also dafür habe ich auch Supervision. Also das ist auch ganz gut, dass man sich dann auch nochmal in so einer Einzelberatung dort so ein bisschen runterfährt oder das sortiert, was man so gesehen hat als Regulation ganz gut. Aber im Grunde sind auch solche Momente gut für mich auszuhalten gewesen. Also ich habe auch jetzt für den Notfall habe ich auch so eine Weste oder habe dann auch natürlich immer den Gedanken Eigensicherung, das ist halt das Thema. Sollte das jetzt auf der Etage krachen oder so, muss man da raus. Da ist jetzt auch nicht vermitteln und irgendwie Held spielen oder so. Dann muss man zusehen, dass man den Ort verlässt. Aber solche Situationen hatte ich jetzt in diesem Rahmen Gewaltschutz als Multiplikatorin noch nicht. Hatte ich halt vorher in dem Beratungsbereich. Ne?
Nehmen wir mal den positiven Aspekt. Welche Erinnerungen hast du denn an irgendwas Schönes?
Ja, also ich mache ja auch die Schulung und ich biete diese Schulung ja an für diese multiprofessionellen Teams in den Häusern. Das sind dann ja nicht nur Sozialarbeiter mit pädagogischem Hintergrund, sondern da sind dann auch Leute bei vom Kettering oder vom Wachschutz, Hausmeister, die Betreuer dort. Und das sind ja auch teilweise Leute, die sehr, sagen wir mal, grobmotorisch zu dem Thema unterwegs sind, sehr pragmatisch sind.
Das ist schön.
Ja, also das sind ja Leute, die sagen dann auch, wie ihnen der Schnabel wächst. Also die reden dann nicht so wertschätzend miteinander. Die reden ganz normal. Ne? Die haben da vielleicht auch wenig Erfahrung oder es gibt auch Menschen, die haben da keine interkulturell sensibel Workshops besucht oder so. Und wenn ich diese Coachings mache für diese Menschen, dann ist es manchmal auch so eine anstrengende Phase am Anfang, so ein bisschen widerwillig. Und ich würde sagen, so nach einer halben Stunde hat sich das dann eigentlich schon entspannt, weil die Leute auch ganz viel von ihrem Arbeitsalltag erzählen und man das auch positiv einbauen kann. Also ich arbeite auch dann mit Fallarbeit und dann sind die Leute so richtig bei der Sache und blühen auf und erzählen dann, wie sie damit umgehen. Und da stellt sich eigentlich schon dar, wie nah die Menschen dran sind an den Geflüchteten. Und ich betone das auch, weil das ist auch einfach, sagen wir mal, wir haben einen Wachschutzmann, der in zwei Schichten arbeitet. Eine Schicht dauert 12 Stunden. Und das bedeutet natürlich schon, dass auch ein Wachschutzmitarbeiter dort sehr viel leistet. Auch wenn er vielleicht kein pädagogisch geschulter Mitarbeiter ist, ist er doch sehr eng an den Bewohnern dran. Und das muss man eben auch mal unterstreichen, dass das so ist. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten, die dann in dem Coaching sitzen. Und wenn man das auch ein Stück weit würdigt und auch den anwesenden Sozialarbeitern mal spiegelt, ist da auch eine, sagen wir mal, wie so eine teambildende Maßnahme. Und dann ist da auch eine gewisse Anerkennung so da. Und das finde ich schön. Und im Grunde ist es so, wenn ich in solchen Häusern Coachings gemacht habe, dann sagen die Heimleitungen, kommen Sie wieder, also ne, kommen Sie wieder, gibt wieder Kaffee. Nein, aber
am nächsten Mal Kekse.
Ja, lassen Sie uns nochmal einen Workshop machen, das war gut und die Wachschutzleute sind da auch jetzt sensibler und so, gehen da auch ein bisschen vorsichtiger mit den Bewohnern um. Und das ist natürlich eine schöne Spiegelung von dem Tag und von dem Angebot generell, ja.
Du hast ja jetzt bloß 3 Bundesländer. Wir haben ja 16 in Deutschland.
Ja.
Wie viele gibt es denn quasi, also wie viele Multiplikatorinnen gibt es denn jetzt da noch in Deutschland?
Also wir sind 7, die das machen und jeder hat ein großes Einzugsgebiet. Wir haben Kollegen, die haben nur 1 Bundesland, das ist dann aber sehr, sehr groß. Also in NRW gibt es eine Multiplikatorin, die macht das alleine. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Und ja, es gibt auch 2 Bundesländer oder 3 Bundesländer. Und ich gehöre eben zu denen, die auch 3 Bundesländer haben. Genau. Und wir sitzen eben bei unterschiedlichen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und bekommen dann von unseren Arbeitgebern ein Büro gestellt und starten von dieser Bürostelle im Prinzip in die Unterkünfte oder zu den Aufgaben, die wir sonst haben.
Und ihr seid auch miteinander vernetzt?
Absolut, ja. Ohne geht das gar nicht.
Eher nur über Telefon oder habt ihr euch auch schon mal richtig getroffen, wo ihr sagt, okay, wir suchen jetzt die Mitte, was weiß ich, wir gehen jetzt alle nach Hessen, ist natürlich für den einen Kollegen, der dort ist, natürlich super, aber da können quasi alle irgendwie hin.
Also wir haben ab und zu Vernetzungstreffen, so heißt das, und da lädt uns dann die Servicestelle Gewaltschutz ein. Und dann fahren wir nach Berlin und treffen uns dort. Und dann haben wir auch Referenten von dem Bundesfamilienministerium, was ja am Ende der Projektgeber, also der Finanzierer ist von diesem Projekt. Ja, und dann gibt es dort neue fachliche, ja, Inputs, wo wir uns noch ein Stück weiterbilden können, auch Austausch, auch kollegiale Fallberatung, so wie im pädagogischen Bereich ganz üblich, dass man eben Fall schildert und sich dort ein paar Infos ranholt. Wie würdet ihr damit umgehen? Ja, und das ist natürlich auch unser Arbeitgeber, der auch gerne ein Monitoring möchte, wo man auch Evaluationsberichte dann abgibt oder einen Sachbericht schreibt, wo man sich auch nochmal rückversichert, wie kann ich dies und das machen. Also das ist so unser fachlicher Background, wenn man so will. Und da ist es gut, dass man sich nicht nur hört, sondern dass man sich auch mal sieht und dann zusammen die Probleme besprechen kann.
Es ist jetzt gleich Mittag. Was gibt's?
Heute gibt's Brot.
Das klingt gut. Von daher wünsche ich dir ganz viel Freude heute noch und danke dir für das Gespräch.
Danke auch.